Kamera und diese ganze Atmosphäre so abgefahren, diese Blitze und so und wie das funktioniert, ja, und dieser Status Fotograf zu sein war einfach Wahnsinn, für mich auch wieder ungreifbar.
Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Mit diesem Kasper-Kram ist nun Schluss. Andreas Loff haut in den Sack und macht sich mit seinem Wohnmobil auf die Suche nach Menschen und Geschichten. Zack! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg.
Ja, hallihallo. Es ist immer noch kalt und ich werde alt. Zum Thema Kälte. Ich habe es geschafft, die Heizung im Wohnmobil mit einem externen Gasanschluss zu versorgen und kann jetzt aus Gasflaschen heizen. Dafür habe ich alle Schläuche und Anschlüsse sogar vorschriftsmäßig mit einem Druckminderer versehen. Und das ist alles so, wie es sein soll und total sicher. Und hier ist es jetzt immer schön warm. Außerdem war ich beim Zahnarzt zum Thema alt und ich sehe wieder aus wie ein Mensch. Das beruhigt ungemein. Ich habe positives Feedback bekommen zur Folge mit Jan Schierhorn zu seinem Apfelsaft und seinen Schorlen. Da hoffe ich, dass jetzt die Bestellungen durch die Decke gehen. Das Geld hängt an den Bäumen, heißt das Projekt. Ich habe allerdings auch Feedback zur Folge mit Christian Suhr noch bekommen. Und zwar passt die alle sehr gut auf. Ich habe behauptet, dass es keine Reinhard May Cover gibt, beziehungsweise sei wachsam, das erste Reinhard May Cover ist. Natürlich gibt es Reinhard May Cover. Und was ich meine, sind Interpretationen. Nämlich im Unterschied zum Cover, beim Cover muss man den Rechteinhaber gar nicht fragen, sondern kann das einfach machen, solange man Text und Melodie und Arrangement beibehält. Sobald man die Melodie und das Arrangement verändert, braucht man die Zustimmung des Rechteinhabers, also Reinhard May. Und meines Wissens nach ist Sei wachsam von Eze die einzige Interpretation, der er bisher zugestimmt hat. Vielen Dank für das Feedback. Ihr könnt mir weiterhin Feedback geben an ziel@ponywurst.com oder aber auch auf der Facebook-Seite Das Ziel ist im Weg oder auf Instagram unter Andreas Loff oder Das Ziel ist im Weg. Ich freue mich über Feedback. Ich antworte dann meistens auch relativ schnell. Schickt da auch weiterhin Musik. Heute kommt die Musik allerdings hier direkt aus dem Tonmobil. Das heißt, die ist von meinem Gast aufgenommen worden. Per Hand, mit Gitarre. Nix mit dem Handy, sondern handgemacht. So, wer ist mein Gast heute? Mein Gast heute ist der Fotograf Joe Fischer. Lebenskünstler und Kunstfotograf. Es ist Joes erster Podcast. Das lief am Anfang auch ein bisschen schleppend an und dann öffnet sich Joe sehr. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Wir sprechen darüber, wie Joe immer wieder die Einsamkeit sucht, um daraus die Inspiration zu finden, wie man vom Rockabilly-Sänger zum Fotografen wird und wie es ist, wenn plötzlich die eigene Arbeit zur Kunst erhoben wird. Und weiterhin sprechen wir noch darüber, wie es sich anfühlt und genau anfühlt, wenn man sich den Mittelfinger mit einer Kreissäge absägt. Viel Spaß beim Reinhören. Für alle, die Joe Fischer nicht kennen. Joe Fischer ist Fotograf in erster Linie und Weltreisender. Du warst in wie vielen Ländern warst du dieses Jahr?
Dieses Jahr nicht viel, nur in 8.
Ja, okay, dann, weil sonst die Jahre sind mehr, oder wie?
Nee, eher weniger, dafür intensiver.
Ja, okay. Also dies Jahr war nicht ganz so intensiv.
Nee, war sehr kurz, ja.
Okay, fangen wir mal an. Wo warst du denn als erstes?
Österreich.
Okay, total abgefahren. Was ist das? Braucht man dann ein Visum? Was hast du da gemacht in Österreich? Komm, wir fangen gleich mal so an.
Also auf dem Weg nach Österreich, nach Albanien, habe ich so einen Ölaustritt am rechts am Rad bemerkt und musste eine Werkstatt aufsuchen in Österreich, um diesen Ölaustritt beheben zu lassen von einem Fachmann für Landrover.
Du warst auf dem Weg nach Albanien, aber wenn ich jetzt mal ganz kurz die Reisen nehme, weil ganz viele deiner Fotos sind auf vielen Reisen entstanden. Es gibt diverse Bücher von deinen Reisen, also Fotobücher, die man auch kaufen kann. Wie viele sind das?
Jetzt 4, glaube ich.
Ja.
Oder 5, weiß ich genau. Wieso.
Eines von Kuba?
Nee, da gibt es noch keins. Das ist gerade in der Mache gerade, ja. Es okay. gibt eins von einem Roadtrip mit Helge Thomsen über die Rednecks in Georgia und Alabama.
Helge Thomsen kann man aus dem Fernsehen kennen.
Ja.
Der macht eine Show da.
Genau, ne? Der Motorpunk aus Hamburg, ne? Genau. Super Typ. Und mit dem war ich heute unterwegs in Südstaaten, in den USA. Es gibt noch eins, das heißt America. Das ist entstanden auf einer Reise von Toulouse nach Hamburg. Eigentlich weniger spannend, aber das Spannende daran war, dass sie mit dem Auto gefahren sind, was wir nicht kannten. Ein 1660er Plymouth.
Okay.
Wo die Heizung nicht ging. Und im Auto lag eine Decke mit dieser Flagge der Staaten halt. Und dann haben wir uns da eingehüllt und darum heißt die Serie America.
Ganz kurze Frage. Man könnte jetzt parallel, wenn man am Computer sitzt oder diesen Podcast hören, auch Bilder sehen. Ne? Das heißt, wo muss der Rezipient, der Zuhörer hingehen? Auf joefischer.com. Oder einfach Joe Fischer mal in Google Bildersuche eingeben. Da sieht man sowohl Fotos, die du gemacht hast, man sieht aber auch, wie du aussiehst. Und der sieht sehr gut aus. Der sieht sehr gut aus.
Das ist ein, ich bin gerade so ein bisschen verschämt.
Ja, ja. Mit einem anderen sehr gut aussehenden Mann alleine in so einem großen Wohnmobil. Ich weiß.
Ganz alleine.
Das ist... Es gibt Bücher zu kaufen, es gibt Ausstellungen oder gab sehr viele Ausstellungen, auf denen ich zumindest war, wo man sehr großformatige Bilder von dir kaufen kann. Ich muss ja da auch nochmal anmerken, dass ich die größte Joe Fischer-Sammlung der Welt habe. Also einige sagen Europas, aber die Kunsthändler sind sich nicht einig. Mein Keller ist dein Kunstlager.
Ja, weil du hast nämlich 2 Bilder mehr als MoMA.
Ja, ich habe 2 Bilder. Was? Die haben. Was?
Die haben 48? Die haben 5, du hast 3.
Nee, ich habe 3 sind ausgestellt bei mir und ich glaube, ich habe 40 oder.
Ja, müssten so um die 40 sein, ja.
Und was ihr nicht wisst, ist, wenn Joe Fischer Ausstellungen macht und diese Bilder entwickeln bzw. aufziehen lässt, dann sind die in der Standardgröße wie groß?
Ja, so ungefähr so 1,40 in der Breite oder, nee, in der Höhe.
1,40, genau, ja. Und 2 Meter irgendwas.
Ja, irgendwie so, ja.
Genau.
Ja,
so, dass man sie alleine nicht richtig gut tragen kann. Und sie passen nicht in einen Mini-Clubman übrigens.
Haben wir auch schon festgestellt.
Ja, haben wir festgestellt, als wir die transportiert wollten von der Helium Cowboy Galerie in meinen Keller. So, aber Reisetätigkeit, weil wir sind ja auch in dem Wohnmobil. Du wohnst, wenn du unterwegs bist, in deinem Land Rover.
Genau.
Du hast ein Dachzelt?
Ich habe ein Dachzelt, ich habe eigentlich eine Zweiraumwohnung. Unten kann man schlafen und oben, je nach Wetterlage. Ne? Also jetzt nach Norwegen werde ich wahrscheinlich hier unten schlafen.
Okay.
Das ist etwas wärmer.
Und wenn du jetzt das letzte Jahr dir anguckst und du warst in Albanien, nachdem du durch Österreich durchgekommen bist und man dir das Ölleck sauber gemacht hat, heil gemacht, nicht sauber gemacht, aber hast du dann da immer Fotoprojekte oder?
Nee, eigentlich fahre ich immer einfach ins Blaue und mal gucken, was passiert. Und meistens passieren Dinge, die man nicht erwartet. Wie zum Beispiel mein Platz in einer Hochzeit rein in Albanien und wird dann fast verheiratet mit einer nicht ganz so attraktiven Albanerin.
Weil du reist auch alleine, ne? Also bei dir ist das Alleine-Sein
meistens
auch Teil des...
Genau.
Du warst mal ich glaube auch in Finnland oder in Norwegen, warst du mit... unserem gemeinsamen Freund.
Nee, in Schweden war das.
Ja, genau.
In Schweden und Norwegen, genau.
Genau.
Der aber aufgrund einer Mandelentzündung aussteigen musste.
Ja, da habt ihr irgendwie Teststrecken für
Audi, genau.
Audi fotografiert.
Genau. Und ja.
Was passiert dir denn dann, außer dass du verheiratet wirst?
Ja, mir wurden schon Waffen an den Kopf gehalten. Mir wurden Drogen angeboten. Solche Sachen eben.
Sag mal, soll ich dir das Mikrofon eigentlich noch ein bisschen richten, weil du sitzt so nach vorne gebeugt. Du kannst dich da entspannt nach hinten.
Ich finde die Haltung gerade.
Nee, das
tut mein Bauchmuskel ganz gut.
Ja, das sieht so unentspannt aus. Du kannst dich
soll ich mal versuchen, selber mal
ja, ja, du kannst dich mal, lehn dich mal zurück.
Ja,
ja, ja, warte mal. Und dann zieh das einfach mal zu dir, das Mikrofon.
Ja.
So, genau.
Bin ganz soft, ne?
Ja, ganz so hoch ist schon so, super. Okay. Super. Perfekt. Nee, entspann dich einfach.
Ja.
Hier ist, das ist ja quasi für dich, müsste das doch normal sein, in einem Wohnmobil zu sitzen.
Nicht in so einem großen, muss ich offen gestehen. Hatte schon mal ein Wohnmobil, war ein VW LT 8, nee, 35 sogar, mit dem Turbodieselmotor, mit so einem Karmann-Aufbau hinten drauf, mit Küche und Bad und so, ne? Und so.
Ute hieß es.
Nee, Renate.
Renate.
Und ich habe seitdem gebe ich Autos nie wieder Namen. Nie wieder. Kann ich auch jedem empfehlen. Gebt euren Autos niemals Namen.
Und kauft keine Land Rover.
Kauft keine Land Rover. Wer dazu noch weitere Informationen braucht, der kann mich ja anrufen oder anschreiben. Und der wird sich auch nie einkaufen.
Was ist so schwierig am Land Rover?
Wenn man erstmal davon keine Ahnung hat, ja, okay. Aber trotzdem den Dynamik haben muss. Ja, ja, gekauft habe ich den im Dezember letzten Jahres, also 17. Und denn ich war verliebt, so den Wagen, dachte mir so, ich muss diesen Wagen haben. Also wird kein Weg dran vorbei. Dieser Wagen muss meiner sein. Und dann war er auch meiner. Und der hatte keinen TÜV mehr. So, und dann gab es so eine Werkstatt, die hatten so, ja, so ein TÜV drauf gebastelt irgendwie, ja, so für 1000 Euro.
Also TÜV. Natürlich für die lieben Herren von der Polizei, die zuhören, die haben natürlich total legal TÜV gemacht, haben die Bremsen geprüft und alles gemacht und dann erst die Plakette.
Das haben sie wirklich gemacht.
Ja.
Okay. Das sind sie, der TÜV-Prüfer hatte nur bei ein paar Kleinigkeiten weggeschaut, die jetzt nicht wirklich relevant waren für die Fahrttechnik, okay. Technische Geschichte. Also der Wagen war schon fahrbereit. Natürlich war er ausgegurkt, ne? Lenkrad hatte das Spiel von drei Händen breit ungefähr, drei Bauernhände breit. ja, und in Österreich, genau, wo diese Leck auftrat, diese Ölleck, dann bin ich in Wien gestrandet und nach 4.500 Euro später weitergefahren nach Albanien.
In Albanien bist du einfach, fährst du dann da so auf, wie man, ich versuche das jetzt mal als Berliner zu sagen, auf Dafke fährt
ja,
man dann.
Auf Dafke, genau.
Auf Dafke einfach ja. Mal so nach Albanien und guck mal, was passiert.
Bin ja so in diversen Foren auf Facebook verknüpft mit Leuten, die auch viel reisen und man holt sich von hier und da einen Tipp ab, wo man am besten hinfahren sollte oder wo man nicht hinfahren sollte. mich interessieren mir die Sachen, wo man nicht hinfahren sollte. Das ist irgendwie für mich irgendwie spannender als der Kitzel, größer als man an die typischen Touristenorte fährt, wo man jetzt meinetwegen auf den Bergstädten einen tollen Ausblick hat.
Ja, okay.
Ja, ist so nicht so meine Baustelle. Und ja, und dann irgendwie habe ich dann auch vergessen, wo diese Orte waren, die ich mir vorher markiert habe. Und dann ist es eigentlich auf Dafke, genau. Und dann sozusagen Albanien ist auch nicht Deutschland oder nicht Tschechien, nicht Ungarn. Ist anders.
Das ist ja, deswegen ist das ja Albanien.
Das ist Balkan pur, aber ist eine Reise wert.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie sind die Leute da drauf? Also ich war noch nicht da.
Ja.
Nur vor allen Dingen nicht im Outback Albaniens mit einem Land Rover unterwegs.
Die Menschen sind wahnsinnig freundlich. Also die freuen sich, wenn sie ein Auto sehen. Die lachen ja. Die lachen mich raus. Warum sich jemand in so einem Auto so eine Reise antut nach Albanien? Aber die sind ja wohlgesonnen, einen Fremden zu sehen und freuen sich, wenn sie halt ein paar Brocken Deutsch können. Viele können ein bisschen Deutsch.
Du bist, du hast mir das schon erzählt, du bist da sehr gastfreundlich aufgenommen worden. Es wurde für dich gekocht. Was war das? Schweine?
Schweineschwarte wurde in Fett gebraten.
Ja, klar, natürlich, das geht. Was, ja. Was denn sonst noch? Ja. So Fett mit Fett.
Fett mit Fett und dazu noch so ein selbstgemachter Käse eben und Honig, Weintrauben und was man eben auf dem Land so hat, ne? So wird angeboten.
Und du hast das so schön gesagt, geh mal hier und klingel mal und frag mal nach einem Glas Wasser, weil du Durst hast. Da ruft jemand die Polizei. Und
ja.
Da, gerade wenn man alleine unterwegs ist, also ich kenne das auch vom alleine Reisen, also ich bin ja auch schon mal mit dem Wohnmobil alleine für 5 Monate unterwegs gewesen. Und das Interessante ist, wenn man alleine unterwegs ist, wird man auch eher angesprochen, weil die Leute wollen deine Geschichte hören. Wenn du als Pärchen unterwegs bist, haben man von außen immer das Gefühl, spricht die mal nicht an, weil man stört oder unterbricht eine bestehende Verbindung. Wenn einer alleine, auch alleine mit Hund war ich unterwegs, ich bin überall angesprochen worden. Das heißt, Leute laden dich zum Fisch ein oder auf ein Getränk oder ähnliches. Fischer, die kein Wort Englisch sprechen, laden dich auf ihren Fisch ein, wenn sie auf der Ladefläche ihres Pickups hinten abends den Fisch braten und verstehen nichts, du bringst das Bier mit. Das ist aber auch, finde ich, der Teil des Alleinereisens, der das so interessant macht, weil Leute dich einfach ansprechen.
Nicht überall auf der Welt, ne? Ist das so? Also es ist wahrscheinlich eher in südlicheren Ländern so.
Ja.
Im Norden sind die Menschen halt eher abgeschlossen von der Außenwelt und die Kultur ist auch nicht so unbedingt. Die Schweden zum Beispiel, ja, die sind halt verschlossen.
Ja.
So, da muss man halt klopfen, um irgendwie. Damals auf meiner Schwedenreise wollte ich ein Porträt machen, aber da war niemand. Ich musste irgendwo klopfen. Und dann
sind die auch von dir verschwunden wahrscheinlich?
Nee, das nicht. Nee, die waren alle sehr neugierig und sehr offen, aber muss eben zu denen gehen. Die kommen nicht zu einem.
Okay.
So, das ändert sich halt, sobald man in den Süden fährt, dann kommen die zu einem und man muss nur warten, bis die Menschen kommen. So,
das heißt, du hast auch immer deine Kamera dabei? Ich habe bei mir im Wohnzimmer steht ein Bild von einem. Du nanntest ihn den
rumänischen Jungen Vogel.
Jürgen Vogel, genau. Ein Typ, der die Fäuste ballt und ein sehr, sagen wir, eindeutiges Gebiss hat oder einprägendes. Da gibt es eine Geschichte dazu.
Interessantes Gebiss.
Ja, interessantes genau. Gebiss.
Ja, die gibt es in der Tat. Und ich war 2010 rum mit einer Freundin und deren Tochter und deren Mann unterwegs in Rumänien, weil sie ist Rumänin und kommt aus Brașov, Stadt in Karpaten. Und wir besuchten Familie von denen und um die Ecke war so eine Trinkhalle. Ja? Also da gab es eben nur Schnaps und Schnaps.
Ist sehr sympathisch.
Sehr sympathisch. Und mittags gegen 13, 14 Uhr war auch sehr heiß draußen und ich wollte unbedingt mal rein und gucken, was passiert. Und dann waren da diese Menschen.
Darf ich nochmal zurück? Ich wollte mal gucken, was passiert. Also ich meine, du hast schon gemerkt, da sind viele betrunkene Menschen drin. Ne? Mittags
genau, ja.
13 Uhr, es ist heiß, es wird Schnaps geben in der Hitze und mal gucken, was passiert, wenn du da alleine reingehst.
Genau. Sehr interessant. Das ist wie so ein schlechten US-Film. Du gehst in den Saloon rein und die Musik geht aus. Also alle gucken dich an und fragen so, was macht denn jetzt dieser Typ hier?
Ja.
Aber die waren total nett und offen und habe ich draußen vor der Tür so eine weiße Wand aufgehängt. Also Gaffertape, ne? Und dann habe ich davor halt drei Personen getroffen. Einer von denen ist dieser rumänische Jungvogel.
Aber ja. Du hast vorher mit denen getrunken?
Nein, habe ich nicht.
Nee, okay. Nee. Aber dann
wurde man da blind von. Wurde dir gesagt.
Okay, sind das aber ganz oft so die Momente, die du auch, also wenn ich die Fotos sehe, du hast halt eine sehr offene Art, auf Menschen zuzugehen. Man möchte dich auch ansprechen. Ich bin ja auch schon mal von dir fotografiert worden. Als wir uns
du hast
nicht
aber
so
die Bilder nie gesehen, ne?
Ich habe die Bilder nie gesehen, davon mal ganz abgesehen.
Du weißt, ein guter Wein.
Ja, ne? Ja, so, ein guter Wein. Ich glaube, ich möchte sie auch gar nicht mehr sehen, weil ich eigentlich, ich mochte mich damals auch gar nicht.
Ich dich auch nicht.
Nee. Schön. Wir haben uns übrigens kennengelernt über unseren richtig guten Freund Nils Peter Jens.
Ich habe diesen Namen nie gehört. Wie ist das?
Nee, das ist dieser BMX-Fahrer. Der ist einer. Ist ganz, ganz feiner Kerl. Ist ein richtig feiner Kerl. Ist einer, dem kann man, also dem würde ich am liebsten all mein Geld geben, weil der kann besser damit umgehen als ich. Ich kann nur jedem empfehlen, mit Nils Peter Jensen Geschäfte zu machen. So, haben wir das auch hinter uns, oder?
Abgehakt.
Wir haben uns auf jeden Fall kennengelernt und haben unseren ersten Abend, erinnerst du dich noch an unseren ersten Abend, als du mich besucht hast?
Ja, sehr gut sogar.
Wir haben
es gab Steak.
Es gab Steak und wir haben danach Chat-Roulette gemacht.
Stimmt, wir haben Chat-Roulette gemacht. Ja, und ich kannte das gar nicht bis dato.
Nee, wir haben sehr viele Pimmel gesehen, kann man auch einfach mal sagen.
Interessant, aber, ja stimmt, genau.
Wir haben dann weitergemacht und wir haben dann angefangen Musik zu machen einfach.
Richtig, genau.
Wir haben Musik gespielt
Du hast Mundharmonika gespielt und ich habe Gitarre gespielt.
Genau, ja, genau. Und dann haben wir den Leuten was vorgespielt im Chatroulette. Das war unser erster Anlass. Sehr skurril. Seitdem, das ist ja schon ein paar Jahre her, ich würde mal sagen fast 6 bis 10 irgendwas.
Ja, 10, doch, ja. 10 Jahre passt, ja.
Und in der Zwischenzeit warst du immer verschwunden. Weil du halt immer wieder im Ausland warst. In Albanien, Rumänien, Schweden. Dann auch mal teilweise ein halbes Jahr weg. Und zwischendurch, also du arbeitest da. Wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich habe das Businessmodell noch nicht verstanden.
Ich auch nicht. Vielleicht gibt es ganz kurz, vielleicht gibt es jemanden, der zuhört und mir jetzt mal erklären kann, wie das Businessmodell funktioniert. Ja,
ich versuche das mal, aber trotzdem, ich versuche es mal. Ja. Weil irgendwie hast du ja immer, also du hast ja Brot und Butter im Kühlschrank. Da steht ein großes Auto, was auch mal kaputt geht, wo du die Reparaturen bezahlen kannst. Es sei denn, mich rufen morgen irgendwie all diese Werkstätten aus Österreich und sowas an. So, da ist Joe Fischer, jetzt haben wir ihn. Nein, aber du machst dann ja Fotos auf der Reise oder auf deinen Reisen und machst dann Ausstellungen oder Bücher. Und dann kommen Menschen und kaufen entweder die Bücher, von denen du vom Verkaufswert was abbekommst. Oder sie kaufen, Abzüge ist wahrscheinlich das Falsche, nee, die Bilder, also ausgedruckte oder entwickelte große, wie nennt man das? Werke.
Werke, klingt, ja. Hat sowas von...
Nee, was ist denn das?
Der du Maler, bist doch der Maler 1850 hat ein Werk geschaffen.
Naja, aber wie nennt man denn das Ausstellungsstück, was da 2 Meter mal 1,40 Meter ist?
Ein Foto?
Ein Foto, ja, aber es ist ein Abzug, oder nicht?
Es ist ausbelichtet.
Es ist ein ausbelichtetes.
Ja, eine
ist jetzt echt unsexy. So. Haben Sie auch ein ausbelichtetes Foto von Joe Fischer erstanden?
Hast du eins erstanden, Luffy?
Nein, bis jetzt noch nicht.
Aber du hast 3 zu Hause, wie geht das?
Nee, 3 hängen an meinen Räumen, weil ich die größte Joe Fischer-Sammlung der Welt habe. In meinem Keller. Das ist übrigens, ich habe auch die größte Reifensammlung von 4000.
Ach, du hast die auch?
Ja, weil der lagert seine Winterreifen bei mir in der Garage.
Was sind denn die Reifen wert?
Das ist egal, das sind die Reifen von 4000. Ich meine, 4000 kennst du ja auch, das ist ein bekannter Künstler. Ja. Und viele haben Bilder von ihm hängen. Ich habe die Reifen. Das ist das Businessmodell. Also du machst dann Ausstellungen, verkaufst dann Bilder oder machst ein Buch und wirst dafür bezahlt. Ich warte auf Antworten. Ja, nein,
nein, vielleicht. Ich denke gerade nach, weil man kann es gar nicht so einfach erklären. Mein Modell, das habe ich selbst erfunden. Das gibt es wirklich nicht, weil niemand würde sich auf diesem schmalen Grat freiwillig begeben. Zum einen natürlich fotografieren muss man wirklich wollen, weil wenn man reich werden will, ist man mit dieser Art Fotografie auf dem falschen Dampfer. So. Das ist mehr so eine Sprache, die einem so aus einem herauskommt. Man kann die gar nicht beeinflussen, die kommt einfach. Es ist eigentlich wie eine Gitarre. Ein Verstärker deiner Stimmung ist ja die Kamera für mich. So. Und deshalb natürlich sind die Reisen und die ganzen Sachen hinten dran sind eigentlich freie Arbeiten, die mir wahnsinnig viel Freude bereiten. Und ich wachse auch daran, bei jedem Foto. Ich lerne dazu und durch die Menschen, die man kennenlernt, lernt man wahnsinnig viel dazu. Aber eigentlich Geld verdienen tue ich mit normaler Auftragsfotografie. Und die ganzen Reisen und die ganzen Spaßprojekte werden auch daraus finanziert. So, das ist eigentlich der Weg, den ich gehe.
Das hast du mir nie erzählt. Man kann dich also auch ganz normal
buchen. Man kann mich ganz normal buchen als Hochzeits- bzw. als Kindergartenfotograf.
Ja.
Oder auch als, ich sag's jetzt ungern in der Öffentlichkeit, aber auch gerne als, wie soll ich sagen, ich bin halt Standfotograf in Pornoproduktionen. Ne?
So. Wirklich?
Ja, wirklich, ja. Natürlich nicht, Lobby. Was für ein Quatsch. Das glaubst du wirklich jetzt?
Ja, ich meine, diese Sendung wird präsentiert von Dildo King. Also ich meine, was ist? Nein, ich hätte das geglaubt, dass du mir das erste Mal hier im Podcast erzählst.
Natürlich nicht.
Also, nein, natürlich nicht. Nee, ich hätte das nicht geglaubt. Nee. Aber du machst schon auch Auftragsarbeiten.
Ich mache Auftrags, genau. Also viele beauftragen mich im Porträtbereich. Und witzigerweise bin ich so in diese ganze Automotivschiene gerutscht. Da paart sich mehr Mensch mit Maschine, also eigentlich ist der Mensch im Vordergrund und die Maschine im Hintergrund. Und so mache ich halt Bilder so überall, wo halt du Fischer gefragt ist.
Aber das Interessante ist, du hast dich ja so ein bisschen, wenn ich das zumindest so sehe, bist du nicht der klassische Fotograf, der sich dreimal die Woche in einer Agentur vorstellt und sagt, hallihallo, hier sind übrigens meine Bilder und machst dieses ganze Agenturspiel, man könnte auch sagen Game, machst du ja eigentlich nicht wirklich mit, oder?
Überhaupt nicht, noch nie gemacht. Und
weil da ist ja auch, gibt es ja auch, sorry, dass ich dich nochmal unterbreche, in den letzten Jahren einfach auch wirklich schlimme Entwicklungen, was Preise anbelangt, was Arbeitsbedingungen anbelangt für Fotografen, was Kreativität anbelangt, vor allen Dingen auch. Also wir kennen beide einen Fotografen, ich weiß nicht, ob du ihn auch persönlich kennst, Thorsten Rother, der einfach mal gesagt hat, ich steig da aus, weil einfach die Preise, ihr macht mir sowohl meine Kreativität kaputt, als auch die Preise kaputt.
Ja.
So, und das mache ich einfach nicht mehr mit, gerade auch bei der Automobilfotografie im klassischen
Sinne. Ist halt sehr straight, ne, die Aussage. Und wahrscheinlich
super.
Ich finde eben auch viele Kunden übergenommen haben, die Entscheidung,
liebe
öffentlich
Grüße,
zu machen.
Liebe Grüße, Thorsten. Ich finde immer noch, du hast Eier aus Stahl, das zu machen, ohne Blödsinn. Weil du hast dir bestimmt mal eben auf einen Schlag 40% der Arbeitsgrundlage weggenommen. Aber darauf bist du ja nie angewiesen gewesen, auf das Agenturspiel.
Was heißt nie angewiesen? Also ich habe es nie versucht, so, weil ich auch gar nicht aus dieser Welt komme. So, ich komme ganz woanders her eigentlich. Fotografie hat mich gepackt, vor 10 Jahren erst. Und deshalb kannte ich mich gar nicht aus damals. Ich habe einfach fotografiert und die Sachen passieren einfach so nicht. Dann passieren auf einmal Dinge, die man selbst nicht für möglich gehalten hat und die Sachen flogen mir so zu. Also ich habe auch echt Glück gehabt. Und ich musste mich nie um Sachen kümmern und heute auch noch nicht. Mach ich einfach nicht. Ich sehe gar nicht ein. Ich lebe den Tag hinein und es passieren Sachen. Und,
ich sehe überhaupt nicht ein, mich zu kümmern. Das finde ich gut. Das ist
einfach mal eine Luffy, Aussage. Weißt du, ja, aber hängt damit zusammen, wie ich groß geworden bin und der ganze Werdegang. Das ist natürlich eine Haltung, die man nicht einfach mal aus dem Schrank nehmen kann. Die hat man sich so angewöhnt. Und die wird immer schwerer, diese Haltung. Und die wird irgendwann so schwer, dass dein Leben bestimmt. Und diese Haltung hat mich aber zu einem Menschen gemacht, der vielleicht nicht ganz gerade tickt, wie man es vielleicht von einer Gesellschaftsform erwarten müsste. Aber ich fühle mich damit wahnsinnig wohl. Und ich habe letztens gemerkt, bei so einem Treffen, was ich gemacht habe, so ein Offroad-Allrad-Treffen, ich bin nicht der einzige Idiot. Es gibt so viele Spinnen auf der Welt, die irgendwie funktionieren und leben. Und deshalb sehe ich auch gar nicht ein, mich irgendwo einzureihen, in irgendeine Linie, irgendein Hamsterrad mitzulaufen, dass irgendwas funktioniert. Und ich habe einfach den Spieß umgedreht. Ich sage, ich mache einfach nichts und warte, bis die zu mir kommen. Die Haltung ist wahrscheinlich in manchen Ohren wahnsinnig arrogant, aber das ist für mich der einzige Weg zu leben und zu überleben.
Weil es dir auch die Freiheit gibt, das zu tun, wozu du Lust hast. Und in dem Moment, wo du die Sachen, die du, also um das jetzt weiterzudenken, die dir Spaß machen und worauf du Lust hast, dann machst du die auch sehr gut. Und dann wiederum kommen wieder Leute und sagen, okay, der macht das sehr gut. Das ist ja auch ein... andersrum, auch wenn das so unkonventionell klingt, ist es natürlich eine selbsterfüllende Maschine. Weil in dem Moment, wo du sagst, pass auf, ich mache das nur, was mir Spaß macht. Ich meine, guck uns an, ich mache gerade auch das, was mir Spaß macht. Ich rede mit Menschen in einer tollen Umgebung und wenn du da Spaß dran hast, dann, ich sage jetzt mal, macht man das vielleicht auch besser, als wenn du keinen Spaß hast. Wenn ich hier sitzen müsste und man würde mich dir hinsetzen und sagen, jetzt unterhalte ich doch mal mit Joe Fischer eine Stunde, dann würde das auch von meiner Art vielleicht anders rüberkommen. Im Gegenteil, wir haben lecker gegessen gerade. Es gab
Scampis. Ja, es gab Knoblauch. Mit Knoblauch und obendrauf war noch Knoblauch. Ja.
So, Scampis, wir haben irgendwie ein Bier zusammen getrunken. Wir haben uns schon vorher eine halbe Stunde mal unterhalten. Ich habe nicht zu viele Themen abgefragt, damit wir hier genug zu... Und das macht einfach Spaß. Ich habe einfach Spaß daran, hier mich mit tollen Leuten zu unterhalten.
Aber das merkt man auch, Lofi. Das merkt man auch, wenn du... den Mund aufmachst, kommen Dinge raus, wo man das Gefühl hat, dass die vom Herzen kommen.
Ja, Dankeschön.
Natürlich gibt es immer wieder Auf und Abs, ne? So Rock'n'Roll eben.
Apropos Rock'n'Roll. Nee. Apropos Rock'n'Roll, weil du es vorhin angesprochen hast, du bist ja gar nicht so lange Fotograf und bist ja irgendwie so durch Zufall dazugekommen, beziehungsweise erst seit 10 Jahren und hast gemerkt, dass Fotografie dir liegt. Weil eigentlich... hast du ja ganz lange auch Musik gemacht.
Auch dazu kam ich wieder durch Zufall. ja, mein eigentlicher Beruf ist der Zimmermann.
Ich weiß.
So, genau. Und da ist ja auch der kleine Finger hier
verschwunden. Ich hätte jetzt kurz gefragt, dir fehlt an der rechten Hand der Fuckfinger.
Hast du jetzt schön ausgedrückt, glaube ich. Sehr schön umschrieben. Du gibst dir sehr große Mühe.
Ja, aber sag mal, da springen wir nochmal ein, dann kommen wir zum Zimmermann dazu. Wenn du jemanden Fuckfinger zeigst, nimmst du dann die linke Hand?
Na, immer.
Ist das wirklich was, wo du dich dran gewöhnen musstest, nachdem der ab ist?
Aber es ist die rechte Hand, glaube ich.
Ich nehme
in der Tat die rechte Hand dafür.
Okay, also du zeigst den
halben.
Den halben Fuckfinger.
Also quasi
du bleibst halt immer höflich. Das
ich hatte schon mal die Situation, ich wurde mal von einem Motorradpolizisten angehalten.
Ja.
Auf dem Motorrad, auf meiner Harley Davidson Chopper.
Die du nicht mehr hast.
Genau, die aus Steuergründen verkaufen musste. Und ein Beamter von der Polizei, der grüßte mich, aber zu Anfang ich grüßte zurück. Und dadurch, dass der Handschuh 5 Finger hat und meine Hand nur 4 Finger hat, habe ich die Hand zur Faust geballt und der Mittelfinger stand aber ab.
Oh nein.
Und der dachte jetzt, ich zeige den Mittelfinger. Dachte der Beamte jetzt. Und
hat er dich angehalten?
Ich wurde angehalten, genau. Und dann habe ich aber erklärt, dass der Mittelfinger fehlt und dadurch der Handschuh immer absteht. Also der Finger
das
absteht.
Das heißt, ne? Der Finger flattert auch im Wind, wenn du. Das heißt, eigentlich fährst du immer mit ausgestrecktem Mittelfinger im Motorrad.
Immer. Würde ich Handschuh nachts tragen, dann würde ich auch so schlafen. Ne? Also.
Wir werden das heute Nacht mal ausprobieren. Ich werde Fotos machen und auf der Webseite hochladen. Übrigens, sehr lustige Geschichte, was mir immer passiert ist, zu Fuckfinger und Polizisten. Da waren wir 18 Jungs mit langen Haaren, kamen gerade vom Schwimmen in Norderstedt und stehen an der Schleswig-Holstein-Straße, kommen vom Schwimmen. 3 Jungs, alle so mit schulterlangen Haar und auf jeden Fall sehen wir diese Schleswig-Holstein-Straße runter und es kommt ein VW-Bus mit Blaulicht, so ungefähr mit 100, 120 auf uns zugefahren und man kann ungefähr 1 Kilometer in die eine Richtung gucken. Wir wollten uns gerade verabschieden voneinander und gucken halt alle zu diesem Bus, der so mit 120 mit Blaulicht auf uns zufährt. Kein anderes Auto ist auf der Straße. Da drinnen sitzen 2 Polizisten und als sie auf unserer Höhe sind, zeigen sie uns beide den Fuckfinger und fahren an uns vorbei. Und wir dachten, wir haben geträumt. 2 Polizisten fahren an uns vorbei und zeigen uns den Fuckfinger. Du hast Zimmermann gelernt. Warst du nach der Schule angefangen?
Nee, ich habe spät angefangen.
Okay, du hast die Schule gemacht, dann frage ich da nochmal. Schule hast du gemacht, bis zur welchen Klasse?
Bis zur 10. Klasse.
Okay.
Davor war ich... im Ausland lange Zeit und als ich zurückkam mit 16,5 aus Kuwait, war dann Schule offen zu Ende und dann...
Okay, sorry, da muss ich nochmal nachhaken. Ja. Was hast du in Kuwait gemacht?
Ich habe da gewohnt. damals. Ja,
gut, okay. Mit 16 denke ich nicht, dass du da gearbeitet hast, aber klar.
Ich habe sogar noch einen Pass zu Hause, wo drin steht Wohnort Kuwait. Nee, der war Bauleiter damals bei Krupp.
Ah, okay, aber
genau. Der hat damals gearbeitet, genau. Zuerst in Venezuela, dann in Jordanien, dann in Kuwait.
Ah,
genau.
Okay. Hm,
genau. Und Venezuela war nur kurz, war nur ein Jahr oder so. Und dann Jordanien habe ich es ja und dann den Rest Kuwait. Und dann zurück nach Berlin. Und dann war die Schule zu Ende und dann ging es in die Ausbildung. Und dann habe ich angefangen, bei der Post damals zu lernen, als Telekommunikationselektroniker. Ging voll in die Hose. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu lernen als, was war das nochmal, Feinmechanik. Genau.
Das ist auch schön.
Ging auch voll in die Hose.
Drehen, Fräsen, Maschinen.
Und mein Vater meinte zu mir, jetzt reicht's mir, jetzt gehst du zum Bau.
Okay.
Weil damals irgendwie in seiner Firma war noch genug freie Plätze. Und dann, okay, dann bevor du gar nicht wirst, wirst du halt Bauarbeiter. Ja, und dann, aber witzigerweise hat es viel Spaß gemacht. So. Und die Kollegen waren auch super nett, waren halt einfach nur ganz ehrliche Typen. So, ne? Die sind geradeaus und immer ehrlich, so war mein Eindruck. Ja, und dann habe ich da ausgelernt und dann noch.
Eine kurze Frage, hast du deinen Gesellenbrief noch?
Natürlich.
Wo ist der?
Der ist zu Hause.
Weißt du ganz genau, wo der ist?
Ja.
Okay, also, obwohl du gerade umgezogen bist?
Ja.
Das ist lustig, weil ich habe so ein paar Menschen, die wissen nicht, also inklusive mir, ich weiß nicht, wo mein Gesellenbrief ist, aber...
Der ist in so einem rosanen Kasten aus Kunststoff, wo so Ordner drin hängen.
Aber hast du den schon mal vorzeigen müssen? Jemals?
Nee, noch nie.
Nee, noch nie. Okay. Wirst du auch nicht mehr. Ich sage jetzt mal, wirst du nicht mehr.
Meinst du wirklich?
Du wirst den nicht mehr vorzeigen müssen. Okay, aber sorry, du hast das zu Ende gelernt, ja?
Genau, dann. Zu Ende gelernt und dann habe ich noch gearbeitet auf diversen Baustellen in Berlin und mehr so in der Altbausanierung, viel mit Holz und so Treppen bauen und so Krempel, ne? Und Dachschilder sanieren. Und dann irgendwann war der Finger in der Kreissäge.
Wie ist der Moment, also ich meine, man sagt ja, oder viele sagen, wenn das passiert, in dem Moment, du realisierst das nicht, dass das passiert.
Das war auch wirklich so, ja. Das habe ich alles schon gehabt.
Dass du also weder Schmerz spürst, bis dein Gehirn realisiert, der Finger ist ab.
Aber das dauert ein bisschen.
Dauert ein bisschen, bis du den Schmerz spürst, hat der Schock meistens schon eingesetzt.
Richtig.
Erklär mal ein bisschen, wie geht das? Ich habe mir noch nie einen Körperteil
abgetrennt. Man vergisst das Schmerz zum Glück, ne?
Ja.
Von daher kann ich mich nicht mehr genau erinnern, wie der Schmerz jetzt, in welchem Grad der jetzt war. So, ja. Aber
auf einer Skala von 1 bis 10 ist es schlimmer, als wenn ich ihn 12. auf den Fuß trete.
Okay. Ging das schnell alles?
Klar, war eine Kreissäge. Hat ja jetzt nicht jemand.
Wie schnell läuft so eine Kreissäge? 5000 Touren in einer Minute? Keine Ahnung.
Kommt darauf an, aber es ist innerhalb von einer Sekunde, ist der, ja, also ja. Ein Bruchteil einer Sekunde, ja, genau. Ist der weg.
Und dann kamen auch schon die Kollegen an, haben mir den Arm gebunden mit dem Gürtel und dann wurde ich in die Unterkunft gebracht und dann kam auch schon die Feuerwehr.
Wo war der Finger?
Der Finger war abgerissen, der war zermatscht, weg, kaputt.
Oh,
der war nicht mehr zu finden, der war einfach weg.
Okay.
So, ne? Und dann ins Krankenhaus und dann, ja, leicht darum auf diesem Bett, so, ne? Und dann wurde operiert und dann habe ich auch ganz so geweint. Und weil mein Leben ja kaputt war, Amputation am Mittelfinger mit 22, ist ein Drama in dem Alter,
ja, weißt
du? Da bist du halt, du fühlst dich entwertet, so, ne? So.
Ja.
Und habe ja auch vorher schon Klavier gespielt, lange Zeit. Und dann kam mein Vater ins Krankenhaus und habe gesagt, Papa, ich kann nie wieder Klavier spielen, nie wieder. Und sagt zu mir, nimmst du halt von den schwarzen Tasten. So, war sein Statement dazu. Ne? So.
War halt ein geiles Statement.
Im Nachhinein ja, damals nicht.
Also. Nein, weil du kannst ja trotzdem mit einem Finger weniger, kannst du immer noch Musik machen.
Das geht natürlich, klar. Es ist halt eine Umgewöhnung, ne?
Ja, aber ne, ich fasse mir ans Herz. Ne, Musik ist ganz viel Herz und du kannst auch auf drei Seiten ein geiles Stück spielen.
Ja, ich bin jetzt nicht der Mörder-Gitarrist, aber irgendwie bekomme ich es doch hin.
Ja, klar.
Ja, und dann war der Finger halt verbunden, so ein Vierteljahr. Also, ne? Hat halt wahnsinnig viel Zeit und irgendwann kam eine Gitarre ins Spiel.
Ganz kurze Frage mal, nur für den Fall. Ist da irgendwie sowas, Berufsgenossenschaft, Arbeitsunfall, irgendwas, gibt es da irgendeine Versicherung, passiert da irgendwas? Oder sagen die, ja, schönen Dank, auf Wiedersehen und wir schicken Ihnen Blumen? In so einem Fall. Also ich habe
damals war ich zu blöd, um so eine Versicherung abzuschließen.
Okay.
Die hätte gekostet im Monat, weiß nicht, 5 Mark oder so damals, ja. Und hätte dann wahrscheinlich 15.000 Mark bekommen damals als Schmerzensgeld oder so. Aber die wurden mir verwehrt, weil ich habe die Versicherung nicht gehabt und somit.
Okay. Alles klar, aber das ist halt.
Bin ich arm und abortiert.
Okay, und aber du kannst dann theoretisch in dem Beruf ja trotzdem noch weiterarbeiten,
ja.
Aber.
Könnte ich, ja.
Ja, genau. Also hast du aber nicht.
Sei schlau, geht's im Bau.
Ja.
Sei nicht dumm, kehr wieder um.
Ja, okay. Sehr, sehr gut. Ja, okay, also du bist umgedreht und bist nicht beim Bau geblieben.
Nee. Wo denn der Finger verbunden war, zu Hause ein Vierteljahr rumhängen, Decke auf dem Kopf und so, ne? Kennt man ja. Kam dann irgendwann mal so ein etwas verstrahlter Freund an, der in der Band damals war. Und eine Band war damals für mich nicht greifbar. Die waren auf der Bühne ganz groß mit Kameras und so. Das war für mich ganz weit weg. Und die suchten halt einen Sänger für diese Band. Und ich hab noch nie gesungen vorher. Ja. Und bin da hin und da saß ein Rockabilly-Typ mit so einer Buddy-Holly-Brille und einer Gitarre in der Hand und dachte mir so, können Sie singen?
Können Sie singen? Der hat dich gesehen.
Wer seid ihr?
Wer seid ihr? Seid ihr des Singens mächtig? Übrigens im Hintergrund läuft die Standheizung noch. Ich habe zu früh auf Aufnahme gedrückt. Das Gebläse hört gleich auf. Also in dem Moment. Okay, können Sie singen?
Und dann, also ich verneint, ne?
Und dann, ja, aber du warst doch als Sänger da angetreten. Die haben doch gesagt, wir suchen einen Sänger.
Ja, und du sagst, ich bin kann so mitgelaufen, um mal zu gucken. Eigentlich hatte ich gedacht, ich kann da ein bisschen Klavier spielen oder so in dieser Band. Ja. Oder die Orgel bedienen, so, ne? Aber
Keyboard.
Gott. So eine Coverband, die aus so Abi-Band spielt, was?
Ich dachte mal einfach mal Sinti in so eine Rockabilly-Band mit rein.
Ey, er hätte was.
Ja,
hätte was. Total geil. Er hätte auch schon mal den Technobilly erfunden, aber da kann er spielen.
Ja. So, also der Typ hat gefragt, kannst du singen? Du hast nein gesagt.
Genau. Und dann waren wir aber irgendwie verbunden miteinander. Irgendwie, ich war halt Popper mit einem GTI unter gelben Vanillahose und.
Hattest du ein 1er GTI?
Ich hatte in der Tat ein 1er GTI Pirelli Golf, eine 1,8er.
Du warst dann verbunden mit den Rockabillys.
Ja, also die Musikvergangenheit meiner Eltern hat sich eigentlich auf die Musik, die es damals gab, beschränkt. Und mein Vater war aber immer Johnny Cash-Fan. Und somit habe ich auch schon mit 7 oder 8 Johnny Cash gehört. Weil es gab nichts anderes in Kuwait damals. Es gab nichts anderes.
Okay, da muss ich ja nochmal.
Wir hatten damals so eine Containerwohnung, also in so einem Containerdorf, ja, in der Wüste in Nähe Kuwait City. Und hatte dann damals so einen Kassettenrekorder da stehen. Und dann gab es eben nur Johnny Cash-Kassetten. Diese Kassetten mit dem Cover drauf, die man so kaufen konnte. War ich halt sehr vorgeprägt. Dieser Sound, dieser Bassrhythmus, es war einfach so, ja, man wird mal groß. Das ist also der Rhythmus, mit dem man halt so mit muss, ne?
So.
Ja,
wie man so schön sagt.
Ja. Und er hat dann auch früh angefangen, diese Musik zu hören. Also diese ganzen 50s-Sachen, so Buddy Holly und so, Elvis, was man so kennt, ne? Und hatte dann irgendwann auch mal den Wunsch zu singen, hab dann oft nachts beim Einschlafen Kopfhörer aufgehabt und hab dann so Elvis gehört, so It's no or never, come home time. Hab mir dann vorgestellt, wie ich auf der Bühne stehe und singe. War für mich ein toller Gedanke, die ganzen Frauen vor der Bühne und dieser Fame und so, ja, den man so haben könnte. Ja, und dann kam ich halt zu diesem Rockabilly und dann wurde mir ein Song vorgespielt. Aber ein Song, den ich in der Art noch nie gehört habe. Da bin ich sofort gefesselt, verwandelt. Also wirklich, das war unglaublich, dieser
der geschlagene Kontrabass.
Ja, dieser Vorgang in mir selber. Ich konnte den gar nicht fassen und gar nicht begreifen, was da passiert in dieser kurzen Zeit. Es wurde ein Song aufgelegt von Johnny Burnett, Lonesome Train. Und er hat einen ziemlich stompfenden Beat mit einem extremen, deutlichen Bass. Und ich hatte es damals mit 22 sofort gepackt. Und nächsten Tag komme ich nach Hause und meine Mutter war in der Küche und sagt, wie siehst du denn aus?
Das ist so lustig, weil die Parallelen einfach zwischen uns da sind, weil es war bei mir ungefähr genauso mit der Rockabilly-Zeit.
Ja.
Und auch mit einer Band, also nicht so, dass ich, ja, ich war vorher auch Popper, aber es war halt wirklich so, dass mich halt dieser geschlagene Slap Bass genau. einfach gekriegt hat.
Genau.
So, und ich dann auch plötzlich Blue Moon
auf Kentucky. Hattest du auch Tolle und so? Und
ja, auf Zigaretten,
Lucky ohne Filter unterm
eingeschaltenen ja, auf jeden Fall, ja. Ich hab, mein erstes Auto war ein 1969er Opel Rekord Leichenwagen.
Oder warst du mir voraus, Luffy?
Und ich hatte so eine Tolle und ich habe in einer Rockabilly-Band gesungen, die hieß Gupja Duba. Was auf
Name ist ja typisch dafür, für so ein Rockabilly-Band.
Ja, das heißt polnisch die Arschlöcher, glaube ich. Oder du Arschloch. Ja, ich habe dann auch so
well, there's one for the money
und so weiter.
We'll show you to get a red and go, can't go, why don't you?
Step on my blue sweet shoes.
You can do nothing with step my blue sweet shoes.
Genau das habe ich damals gemacht, so mit 18.
Also Cover, Abiball-Band.
So. Ja, klar. Ja, genau. Ja.
Sehen Sie aus, bin Klassiker in diesem Song aus.
Nee, so lang war das Repertoire nicht und ich glaube, wir sind auch nie auf das professionelle Level gekommen, weil ich auch echt so ziemlich vernördete Bandkollegen hatte. Gott hab sie selig, der eine ist schon gestorben, der Gitarrist. Das war halt auch kein Showman. Der konnte gut Gitarre spielen, ja. aber so neue Sachen und so. Und wir machen jetzt mal was Verrücktes, war nicht, also was nicht im, was er noch nicht gehört hatte und so, da, der hat halt nichts ausprobiert.
Weil
also,
der Bauer nicht kennt, ne?
Nee, der konnte auch nicht jammen oder okay. sowas.
Sondern, verkopft.
Ja, total Musiker. Verkopfter mhm. Musiker. Und damit war auch keine Weiterentwicklung dabei. Aber, weißt du, was ich mir wünschen würde? Ich mache ja immer am Ende so einen Song, ne?
Ja.
Ich habe hier eine Gitarre spielen, eine Gitarre stehen. Würdest du, ich wollte, im Satz war ich schon weiter, würdest du den Endsong für mich spielen?
Gerne, Luffy, gerne.
Ja, das ist sehr schön. Ich wüsste auch schon, welcher das wäre.
Welcher denn? Und, ach, du meinst ein Meer voller Tränen.
Ein Meer voller Tränen würde ich mir zum Abschied
wünschen. Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, auch. Ja. Das wird toll. Bleib dran. Am Ende singt Joe Fischer alias, wie heißt der Künstlername?
Tante Quinn.
Ah, sehr gut. So, und dann hast du mit dieser Rockabilly-Band, hast du wie lange gespielt?
12 Jahre.
12 Jahre. Und davon auch gelebt?
Zu Anfang natürlich eher schlecht als recht. Weil der Anfang ist halt immer schwer, wie man weiß, ne? Man spielt eben vor 7 Leuten, Barpersonal inklusive, also man spielt vor 3 Leuten.
Ja. Die aber auch auf der Gästeliste standen und sowieso Freunde waren.
Aber irgendwann ging es dann, so nach 2 Jahren, ging es dann echt ab, ne? Also wir waren irgendwann, ich konnte es damals auch gar nicht so richtig begreifen und wertschätzen, weil es ging zu schnell. Berlin ist halt ein Dorf, immer noch eigentlich. Und damals gab es halt eine sehr kleine Szene, die überschaubar war. Und man konnte sich halt in dieser kleinen Welt schnell einen Namen erspielen. Und wir waren halt ziemlich rough und hatten so einen ganz speziellen Sound.
Wie war der Name der Band?
Desperado 5.
Okay.
Wir waren 5.
Ja.
Viele
Fragen mal. Viele Fragen dann, ne? Wie viel Bandmitglieder genau. und so. Ja. Hätte man gar nicht gedacht.
Ja, und dann ging es echt ab. So in Berlin haben wir dann gespielt vor teilweise echt so 600 Leuten oder so und hatten dann Festgagen von damals sagenhaften 1500 Mark bekommen. Ja, und
für 5 Leute?
5 Leute, 300 Mark am Abend und dann aber spielst du halt auch so in der Woche 3 Mal. Und
wie lange ist das her?
Ich habe die Band verlassen 2003. Also
okay, dann kann ich die Frage auch stellen und du kannst sie ehrlich beantworten. Ihr habt das Geld natürlich, die Gage, immer versteuert, ne?
Immer, Luffy, immer. Also aus dieser Zeit ist noch ein Freund über, der ist vom Finanzamt. Der Georg und mit dem bin ich noch ganz dicke, ne?
Der löscht auch einmal im Jahr deine Akte. Nein, macht er natürlich nicht. Aber natürlich, das ist Cash in the Tash gewesen, wie man so schön sagt.
Das war zu Anfang wie immer Cash in the Tash, genau. Schwarz ist, nee, wie sagt man so schön? Black is beautiful, genau.
Genau.
So war das damals und hat auch niemand interessiert.
Ja. Und, ist übrigens heute immer noch so. Also ich habe nachher in der Band, den furiosen Aroma Boys. Ich weiß nicht, ob du von jemals von denen gehört.
Hannover.
Da sind wir unter anderem auch so oft zu Hochzeiten und Geburtstagen gebucht worden. Und da gab es immer Bargeld am Ende. Also, Leute, wollt ihr noch was trinken? Hier ist noch was vom Hochzeitskuchen. Und hier sind übrigens, wir hatten 500 Euro ausgemacht, aber komm, die haben noch alle zusammengelegt, es sind 700 geworden. Mhm. Und dann ist jeder da mit 350 Euro bar rausgegangen.
Ja.
Das ist übrigens auch schon über 10 Jahre.
Ja. War aber damals ein Haufen Geld für eine Dienstleistung, die immer Spaß macht. Also
ja, du hast dann ja auch einen Geburtstag und eine Hochzeit an einem Abend gemacht. Ne?
Genau.
Also, ja. So, wir sind dann, lustigerweise, kurze Geschichte nochmal, bevor es weiter mit deiner Band ging. Was wir gemacht haben, weil wir waren ja zu zweit, zwei Typen in weißen Anzügen mit Mundharmonika und Gitarre. Und wenn wir live gespielt haben, und das war ja eher so Comedy, Singer-Songwriter-Kram. Und wir haben dann in einer Location gespielt, so einem Hotel. Und da war dann eine Hochzeit und da waren wir dann gebucht oder ein Geburtstag. Und dann sind wir danach in den Nebensaal gegangen, wo die nächste Hochzeit war. Und sind halt reingegangen und haben gesagt, hallo, wir sind bestellt. Und haben dann da so Lieder gespielt, um dann da weiter umsonst trinken zu können. Das hat sehr gut funktioniert, weil wenn zwei Typen in weißen Anzügen kommen und man sagt, wir sind bestellt, ihr wisst schon wer, das funktioniert.
Das ist immer seriös.
Sehr, sehr guter Tipp, kauft euch weiße Anzüge, eine Gitarre und eine Mundharmonika. Ihr kriegt das Wochenende über zu trinken und zu essen. Aber das kann man natürlich nicht machen, wenn man Desperado 5 ist, weil da muss man Equipment
mitnehmen. Das sind 3 zu 4, genau.
Ja.
Ja. Magst du noch wissen, Luffy?
Ja, alles. Also ich warte gerade zum Zusammenbruch, wie Drogen und ihr euch gestritten habt und dann das auseinandergebrochen ist und du gesagt hast, fuck it, ich kaufe mir eine Kamera.
Ja, so ungefähr war es dann aber nicht ganz so extrem. Als wir dann unseren kleinen Erfolg, für uns damals wahnsinnig großen Erfolg hatten in Berlin und war ja damals erst 2 Jahre Musiker und Nick hatte natürlich immer noch keine Ahnung von Noten und aber er hatte irgendwie so ein Rhythmusgefühl und dann fingen wir also immer weiter an, eigene Sachen zu schreiben und die wurden halt immer verrückter, diese eigenen Sachen, aber irgendwie immer noch so hörbar für viele Menschen, dass es irgendwas ganz Neues und Eigenes wurde in der Rockabilly-Welt. Wir wurden von Rockabillys geschnitten, die dachten dann so, ja, sie sind Popper, sind Verschnitt-Pizzas,
ja,
keine Ahnung.
Ja.
Aber wir kriegten halt Publikum, was sonst niemals Rockabilly gehört hätte. Und das Einzige war, der Bass war noch Rockabilly, der Rest war eigentlich eine Mischung aus sämtlichen Stilen. So. Und ja, irgendwann hat es mit mir gereicht. Ich wollte was Neues machen, was anderes machen, was noch viel schräger ist als vorher. Und fand dann durch die Kontakte, die man hat in Berlin, einen Gitarristen, der Tex Morton, ein begnadeter Gitarrist aus dem Bremer Raum. Und der hat mich dann eigentlich inspiriert, weil er einfach komplett schräg ist, der Typ. Und dann haben wir eine Band formiert und die hieß dann Nitro 17. Die war dann so richtig abgefahren, diese also Kombination.
Von der Stilrichtung eher Richtung progressiv,
ja,
zwischen Psychobilly und Neue Deutsche Welle und Punk?
Nee, eher so was wie Elvis trifft auf
Rammstein.
Rammstein ist vielleicht ein bisschen zu extrem. Also was gibt es denn so zwischen Rammstein und Elvis?
Slayer. Nennen Sie eine Band.
Ja.
Schöne Quizfrage, Ries. Nennen Sie eine Band zwischen Rammstein und Elvis. Slayer. Die Amigos.
Die Amigos haben uns auch ein bisschen inspiriert, aber mehr so von einer optischen Komponente. Also nicht ganz so musikalisch. Nee, also diese Mischung war eigentlich so was wie Elvis trifft auf Popper und macht Musik mit denen zusammen. So, ja, in den 80ern. Und auch da gab es wieder verschiedene Abstufungen, je nach Stimmungslage. Also, weil ich ja Leadsänger war und auch so ein bisschen Band Hitler damals.
Band Hitler?
Band Hitler, genau. Also ja. der
bestimmt, wo es lang geht, wo die PA aufgebaut wird.
Aber nicht
wird.
Wirklich absichtlich. Also, das hat sich so ergeben und ich bin auch nicht immer teamfähig, gebe ich zu, und mache auch gerne mein eigenes Ding. Und wenn da andere mitziehen, ist es okay. Und die haben es gemacht. Und die waren auch damit fein. Also niemand war irgendwie böse auf mich.
Das, ja? Darf ich nochmal kurz den Sprung von Band Hitler zur Produktion? Wenn du eine größere Produktion hast, wo du halt Leute brauchst mit Licht und allem drum und dran für einen Kunden. Mhm. Wenn du sagst, okay, das schaffe ich nicht alleine mit meiner Kamera, da brauche ich jetzt ein paar Leute, die Licht stellen und so weiter. Mhm. Bist du da immer noch dann, bist du dann der Foto-Hitler in dem Moment?
Der Foto-Hitler? Ich mache jetzt ein Foto von euch allen.
Nein, aber verstehst du, was ich meine? Weil ich habe auch eine gewisse Art, ein Team zu führen und was manchmal nicht unbedingt so teamfähig ist, aber hat sich das durchgezogen in die Fotografie?
Überhaupt nicht. Ganz okay. Im Gegenteil. Hat sich alles verbessert. Nee, liegt daran, weil ich mich jeden Tag reflektiere und jeden Tag dazu lerne. Ja. Und man kann nicht so sein, wie man früher war. Das funktioniert nicht. Und man muss sich ja anpassen an die Gegebenheiten. Nee, im Großen und Ganzen bin ich doch sehr umgänglich geworden in den letzten Jahren.
Das kann ich definitiv bestätigen. Das kann ich definitiv bestätigen. Auch wenn ihr Joe Fischer buchen möchtet auf joefischer.com für ein tolles Porträt. Wenn ihr euch jetzt wirklich die Bilder anguckt und sagt, Mensch, das gefällt mir, so ein Bild hätte ich gern mal von mir. Dann funktioniert das. Man kann dich anschreiben, kommt drauf an. Natürlich, wenn jetzt morgen 1000 kommen, kannst du nicht alle machen, aber dann kann man dich buchen und du bist sehr umgänglich. Also mit den Models oder den Menschen, die du fotografierst, bist du schon fast sanft wie zu so einem Katzenbaby, wenn ich das mal so beobachten darf. Wenn ich das mal gesehen habe, wie du arbeitest, hast du eine sehr einnehmende, sanfte Art, wie du die Leute stellst und sagst, okay, mach mal so, guck mal dahin, bleib mal da und man entspannt sich dabei.
Ist so ein bisschen wie bei dir hier im Studio, Luffy. Ist so, also wirklich, ist so ein bisschen wie bei dir hier. Du bist auch sehr sanft, mütig.
Naja,
wie so ein Kätzchen mit so einem Lichttritt. So, was so ganz soft Sachen aus dir herausdrückt.
Nee, eigentlich bin ich so ein Bär, der jederzeit zuschlagen könnte. Das ist halt, also es ist pure Angst.
Macht's fast ein Santa.
Aus der Bandgeschichte. Wann hast du die verdammte Kamera in die Hand genommen?
Das war 2007.
Ja, okay, ich wollte ja nicht nur den Zeitpunkt wissen, sondern wie kam es dazu?
Es kam natürlich.
Scheiß Frage, ich bin halt kein Journalist.
Hatte sorry. Früher mal so ein Zeitprojekt neben der Band als Solo-Projekt. Und dann hat mich so eine Fotografin aus Limburg an der Lahn, die Becks, schöne Grüße an die Becks aus Limburg an der Lahn in Hadamar, angeschrieben, damals auf MySpace. Kennst du das noch irgendwie? Laut MySpace?
Nein, kenn ich nicht.
War so eine Plattform, so pre-Facebook. Ja?
Ich bin nur auf Knuddels und StudiVZ bin ich noch unterwegs.
Immer noch?
Ja, ja, klar. Das sind die geilsten Weiber.
Wie auch immer. Jedenfalls, to make a long story short, wir treffen uns, sie macht Bilder von mir in einem Anzug, in einer trashy Studioatmosphäre. Und ich fand halt diese Kamera und diese ganze Atmosphäre so abgefahren, diese Blitze und so und wie das funktioniert, ja, und dieser Status Fotograf zu sein, war einfach Wahnsinn. Für mich auch wieder ungreifbar. So entfernt. Fotografen sind so entfernt immer von einem. Es ist wie der Kameramann im Kino, der ist auch entfernt. Den kann man nicht greifen, der ist irgendwo. Mhm. Und wollte einfach diesen Status haben des Fotografen. Also
war das sowas, was du dir auf eine Visitenkarte schreiben wolltest? So, ich bin Fotograf?
Nee, noch besser als noch. Ich hatte mal in Biarritz in Südfrankreich einen Spanier fotografiert. Ja? Und kann ein bisschen Spanisch. Und dann sagte er mir so, wie ich denn heiße? Und dann sagte ich ja, Joe Fischer. Und er so, no. Jorge Pescador, el fotografo spectacular. Das ist eine Visitenkarte, Leute.
Definitiv. Hast du, du hast keine Visitenkarten.
Ich hatte welche. Ja. Die sind eine Weile aus.
Ja. Dann brauchst du auch nicht mehr.
Sind diese Autogrammkarten vergriffen.
Finde ich gut.
Und gerade aus akutem Geldmangel nicht nachproduzierbar.
Nein. Du bist eine Marke. Du musst einfach immer nur sagen, wenn jemand deine Visitenkarte haben will, musst du sagen, wie rufen sie an? Auch wenn du die Nummer nicht hast. Das ist auf jeden Fall viel souveräner.
Zigarette, ja, ich weiß.
Genau so, genau so.
Nee, aber dann irgendwann wo die Kamera ins Spiel kam, hatte natürlich von der Kamera und Technik keine Ahnung. Ich wusste, aber ich wollte fotografieren, weil das war für mich eine Ausdrucksform und ein Ausdrucksmittel und wie ein Mikrofon. Und ich wollte halt einfach mit der Musik aufhören, um was Neues zu beginnen in meinem Leben. Irgendwie war eine Leere da. Und ich wollte die Leere füllen und mit einer Aufgabe, die mich wirklich beflügelt. Und dann habe ich gemerkt, man kann mit Licht und Schatten wahnsinnig viel spielen. Und habe dann angefangen mit meiner ersten Kamera, dies und das zu fotografieren. Natürlich ohne Konzept, ohne Plan. Aber damals auf MySpace gab es dann wirklich Kommentare, die sagten, ey, Wahnsinn, mach bitte weiter. Zeig uns mehr Porträts von den Leuten. Und dann kam irgendwann so ein Projekt mit so einem Tisch ins Spiel.
Joe Fischer, bitte zu Tisch. Herr Fischer, bitte zu Tisch. Ich wurde damals eingeladen dazu.
Warst du am Tisch, Loffi?
Nein, ich war nie am Tisch, weil ich dachte, was ist das denn für ein Scheiß? Nein, weil ich damals, ohne das erzähle ich das erste Mal, das hast du noch nie gehört. Warum auch immer wurde ich dazu eingeladen. Und ich dachte so, oh, das ist wieder irgend so ein Essen, weißt du? Wo irgendwie irgendjemand besonders interessante Leute aussucht und die sitzen dann am Tisch und essen und unterhalten sich darüber, wer sie sind und was sie machen. Weil es war damals genau zu der Zeit, als so Leute haben dann sich überlegt, ich lade so 10 Leute ein, die sich nicht kennen, aber ich glaube, ich orchestriere die. Und mir fiel diese Einladung zu und ich dachte, Herr Fischer, bitte zu Tisch, wäre so eine Veranstaltung, dass irgendjemand wieder so 10 interessante Leute, die nichts miteinander zu tun haben, zu so einem Essen irgendwo einladen, wo man sich dann unterhält und der eine ist, weiß ich nicht, irgendwie Performance-Artist, der nächste ist Geschäftsmann und der andere, weiß ich nicht, Gräfin von Tralala. Mhm. Und das dachte ich, als ich diese Einladung bekommen habe. Okay. Deswegen bin ich nicht hingegangen. Und deswegen gibt es auch kein Foto von mir an deinem Tisch und es ärgert mich maßlos.
Ja, wir können es gerne wiederholen irgendwann mal.
Aber du hast den Tisch doch nicht, weil den hat ja dein guter Freund Nils-Peter Jensen, den wir so schätzen.
Nee, der Tisch ist meiner, der ist bei mir zu Hause.
Achso,
der ist archiviert.
Aber war der nicht mal bei deinem guten Freund Nils?
Nee, der war nie da. Meine Harley war mal bei ihm.
Okay. Ja.
Aber der Tisch nie.
Aber du kennst ihn doch.
Man hört so viel von dem. Also irgendwie, der Name sagt mir irgendwas.
Ja.
War der nicht mal irgendwie Mountainbiker? Also Fahrradfahrer.
Fahrradfahrer auf jeden Fall. Und, wenn sie den besten Geschäftsmann. Nee, ich höre jetzt auf. Dann gibt es nämlich den anderen noch. Wir haben nochmal einen Typen kennengelernt und das müssen wir noch kurz reinbringen, bevor wir Musik machen. Weil klar gehen wir noch weiter in der Kamera, aber du hast auch mal hast du nicht mal mit Jürgen Kosian gearbeitet?
Nee, arbeiten heißt ja Geld verdienen.
Es gibt einen Menschen, wir haben gemeinsam einen Menschen kennengelernt, auch durch einen gemeinsamen damaligen Freund. Und zwar ist es der damalige Kollege von Carsten Maschmeyer gewesen, der mit Versicherung unglaublich viel Geld gemacht hat, Jürgen Kosian. Und wenn man
war das nicht diese AVD oder?
Nee, der hat seinen Wirtschaftsdienst an den verkauft. Wir müssen jetzt auch vorsichtig sein, weil der verklagt auch gerne Menschen. Auf jeden Fall. Wir sagen mal, wie sympathisch dieser Mensch ist. Ja, und da macht ihr euch selber mal ein Bild. Das ist jemand, ich glaube, ist der letzte Typ, der dieses Joe-Parfum benutzt. Dieses rosane Joe-Parfum. Auf seinem Schreibtisch steht ein Bild von sich und Carsten Maschmeyer, wo sie dieselbe Lederjacke tragen, den gleichen Schnauzer haben und beide vor einem 500er SL stehen.
Ich kenne das Foto.
Ja, so viel dazu. Du hast damals irgendwie den SL-Club fotografiert und ich habe an so einem Projekt gearbeitet, wo es um kleine Motorräder ging, wo er der Investor war und leider ausgestiegen ist und keine meiner Rechnungen weiter bezahlt wurden.
Hatte mal dieses SL-Projekt, nee, das war eine Oldtimer Rallye für einen guten Zweck.
Und er hatte ein SL, ne?
Hatte das fotografiert und hatte dann die Bilder abends auch im Hotel über eine Leinwand vorgeführt und hat aber dafür nie Geld bekommen, was aber eigentlich zugesagt war.
Ach wirklich?
Genau. Und somit war für mich dieser Kontakt gestorben. Ja.
Als du dann angefangen hast und über MySpace und dann dieses Projekt, Herr Fischer, bitte zum Tisch, kam ja dann auch relativ schnell die Kunstszene auf dich zu, würde ich mal so sagen.
Also, kann man so sagen, genau.
So, also die Leute.
Wobei natürlich, ich habe mich vorhin ja als Künstler betrachtet. Also ich wollte eigentlich immer nur Fotografie machen und Dinge fotografieren, die mir gefallen. und die zeigen und dafür Lob bekommen, ist ja das Brot eines Künstlers. Geld ist ja eigentlich nebensächlich, aber das Lob von außen ist ja wichtiger als der Kontostand in dem Augenblick, wo man
klar
Dinge erzeugt. Und irgendwann damals, 2000, ja, so 10 rum, 9, 10, immer in Hamburg, ständig, jede Wochenende.
Aus Berlin immer.
Immer nach mit dem alten Volvo nach Hamburg gefahren, ne? Immer 3 Stunden hin und 3 zurück. Hatte aber damals in Hamburg, in Hammerbrook.
Oder wir nennen es auch Hammer Brooklyn.
Hammer Brooklyn, geil. Ein Freund, der Olli Kaps, der ist jetzt Wagenbauer in Hamburg und hab den besucht ständig. Irgendwann kam dann noch ein anderer, der Adrian, dazu und der kannte dann irgendwann einen Galeristen aus Hamburg. Also war hingefahren an dem Abend und der, da war so eine Vernissage, da hingen so Bilder an der Wand und war im Hauptbahnhof in Hamburg und der Galerist war auch wenig freundlich zu mir und
das ist immer der erste Eindruck.
Ja, ja, weil nämlich Olli sagte, ja, ist ein geiler Fotograf, den musst du mal kennenlernen, Digga, so, weißt du? Und der Galerist war halt, naja, da kommen halt viele Fotografen an und sagen, ich bin geil oder die sind geil. Und letzten Endes, naja, jedenfalls nach ein paar Wochen rief mich der Galerist an tatsächlich und sagte mir, ey, finde deine Bilder ziemlich cool, willst du eine Ausstellung machen? Und war für mich damals so eine auch wieder so eine ungreifbare Sache, eine Ausstellung, alleine eine Einzelausstellung.
Und was macht man denn da?
Und
da
wollen
die
sogar
Leute auch mit einem reden.
Und er hatte so eine Kuratorin in der Galerie, also richtig professionell, so mit so weißem Raum und so, weißt du, mit so schwarzem Boden, weißem Raum und Schlips und Kragen. Ich dachte mir so, wo bin ich jetzt hier gelandet? So.
Schlips und Kragen? Sprechen wir über denselben Menschen?
Wir sprechen über denselben Menschen, genau, ja. Also natürlich, Klientel, was da hingeht, hat nicht
okay
zum Krank. Aber um mal den Hörern zu verdeutlichen, was da so in meinem Kopf damals vorging. Ja, so ganz andere Liga. So. Und ich hatte vorher noch nie mit Galerien zu tun oder mit Kunst oder so, gar nichts. Und plötzlich wurden meine Bilder zu Kunst gemacht von Leuten, die das beurteilen konnten, aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie hatten. Aber meine Erfahrung war halt, ich mache Fotos, die sind schwarz-weiß und finde ich schön.
So. Und fandst du das dann auch absurd in dem Moment, wo so ein Galerist zu dir sagt, ja, okay, dann machen wir da so abzuentwickelte, wie heißt es noch?
Ausbelichtete Bilder.
Ausbelichtete Bilder, die machen wir da ganz groß. Und dann nehmen wir jetzt mal 3.000 Euro für, ich sage jetzt mal irgendeinen Preis. Hm. Ja, ich weiß gar nicht, was die Bilder, die ich alle im Keller habe, damals gekostet haben.
3.000 Euro genau.
Ja, wirklich, ne?
Ja, ja.
Ist das nicht das erste Mal, wenn da jemand so einen Preis dran schreibt, dass man sagt so, sag mal, warte mal, seid ihr sicher?
Ja, zu Anfang war ich mir auch sehr, sehr unsicher, ob das wirklich der richtige Preis dafür ist, weil man selber kann halt wahrscheinlich seine Arbeit immer schlecht bewerten vom Preis her. Ich hätte auch gesagt, 150 Euro ist völlig okay. Oder 200 Euro, weißt du? Oder auch 500 Euro, aber 3.000 war völlig absurd. Aber dann hab ich mir von Jörg Heikhaus, dem Galeristen damals, hier im Cowboy, viele Dinge erklären lassen, weil er wahnsinnig erfahren war schon zu der Zeit in dieser ganzen Kunst- und Galeriewelt und hab denen einfach blind vertraut. Und das war auch gut so, weil der einfach Ahnung hatte, der Mann.
Man kann Jörg Heikhaus auch blind vertrauen. Das ist einfach so. Also es ist ein guter Freund von uns beiden. Der Mann hat sehr viel Erfahrung in der Kunstszene international gesammelt. Und es ist ja dann auch genau sein Job zu sagen, okay, dafür kannst du und musst du das verlangen, weil du sonst nicht ernst genommen wirst. Und ich habe das ein paar Mal gesagt in diesem Podcast auch, weil es gibt ein wunderschönes Zitat von Picasso, der zu Lebzeiten gefragt wurde, ob er das nicht pervers findet, dass zu seinen Lebzeiten so viel Geld für seine Bilder schon verlangt wird. Und er sagte ihm, naja, ich meine, für mich ist es halt total schön, dass ich weiß, dass diese Preise genommen werden, weil damit meine Kunst überdauert. Weil was würden Sie eher retten? Das 50-Dollar Bild aus dem brennenden Haus oder das 50.000-Dollar Bild? Und für ihn war die, so interpretiere ich das, diese Hochpreisigkeit seiner Kunst auch ein Stück weit die Versicherung, dass ein Stück von ihm und seiner Kunst überdauert.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich sehr schlüssig, auch wenn man manchmal denkt, sag mal, seid ihr nicht ganz dicht, und wenn du dir Banksy anguckst und wie viele Millionen da genommen werden, aber trotzdem ist das die Versicherung, der hohe Preis auch, dass die Kunst bleibt, weil natürlich wirst du das 50.000 Dollar Bild aus dem brennenden Haus retten.
Ja, ganz genau.
Dementsprechend, du weißt, was ich als erstes aus diesem Haus raustragen werde, wenn es brennt.
Die Reifen von 4.000.
Die Reifen von 4.000. Natürlich werde ich die Reifen von 4.000 als erstes aus dem brennenden Haus raustragen. 4.000 ist übrigens auch in diesem Podcast, das ist einer der ersten, das ist sein erster, allererster Podcast auch. Ihr seid beiden seit quasi Podcast in Jungfurt worden.
Ach wirklich,
ja? Durch mich, weil 4.000 auch sagte, so, was mache ich nicht? Aber was für ein Wahnsinn. Kannst du jetzt schon sagen, was du auf der Reise, die du jetzt vor dir hast, fotografieren wirst?
Überhaupt nicht. Also eigentlich habe ich gar keine Vorstellung. Es geht mir in erster Linie ums Autofahren. Ich möchte einfach nur...
Du weißt, da gibt es inzwischen so Simulationen auf Computern, dass man das...
Nee, ich mag es ja gern analog. Also wirklich Knüppel in der Hand und losfahren. Ne? Und Teddybär ins Hier, auf Achse sein. Ne? So ist ist so auch so ein bisschen Männlichkeitsding. Ne? So Autofahren.
Alleine sein.
Alleine sein, Musik hören dabei. Mit Zigarette anmachen, dieses Gefühl, on the road zu sein. Darum geht es mir in erster Linie. Meine Kamera ist immer auf dem Schoß, immer. Und sobald man Sachen sieht, natürlich sind nicht alle Sachen gleich Kunst. Wäre auch Wahnsinn, wenn jede Sache gleich Kunst wäre, die man fotografiert. Ja? Aber durch diese Sachen, die man so am Straßenrand entdeckt und anhält vielleicht sogar, ergeben sich dann dadurch wieder Sachen, die spannend sind. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Bildstrecke nachher raus oder ein Einzelbild, was in einer Galerie hängt oder so. Kann man vorher nicht sagen. Also erstmal fahre ich los und bin völlig offen für alles und wie gesagt, Roadtrip ist im Vordergrund.
Ihr könnt mir Feedback geben unter ziel@ponywurst.com und da könnt ihr auch Musik hinschicken. Gleich gibt es Musik von Joe Fischer. Alias, warte mal, wie ist es noch?
Tante Quinn.
Tante Quinn. Joe, es ist mir eine Freude, dass du in diesem Mobil warst. Wir haben noch genug Gesprächsthemen für einen zweiten Podcast, den wir einfach im nächsten Jahr
wieder sehr gerne machen.
Wir treffen uns hier im Sommer oder ich komme im Sommer nach Berlin gefahren. Hast du noch was du den Hörern mitgeben willst?
Grundsätzlich... nein.
Sehr schön, vielen Dank. Jetzt kommt Musik.
Ich fahre zur See, dem Horizont entgegen. Der Wind treibt mich in die Ferne. Irgendwann werden wir uns wiedersehen. Der letzte Kuss, ja, der war so wunderschön. Ein Meer voller Tränen ist wie die Einsamkeit. Es ist kalt und undurchschaubar, wie ich immer